Jetzt kommt Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Ein Leben ohne digitale Medien ist für unsere Kinder ja kaum noch denkbar. Während wir früher vor allem draußen mit Freunden spielten, sind heute Smartphones und Spielekonsolen ein wichtiger Bestandteil der Generation, die wir als Eltern begleiten. Die Digitalisierung bietet ihnen ganz wunderbare Chancen, birgt natürlich aber auch Risiken, für die wir unsere Kinder sensibilisieren und wappnen sollten. Darüber wollen wir heute mit Annika Osthoff und Leonie Lutz sprechen. Leonie ist Redakteurin und Bloggerin und macht Eltern in Online-Kursen fit für die digitale Welt ihrer Kinder. Annika ist Gymnasiallehrerin an einer digitalen Modellschule und dort zuständig für die konzeptionelle Medienarbeit. Dabei kümmert sie sich um alles, was Kinder und Jugendliche heute in Sachen Digitalität wissen sollten. Gemeinsam haben sie den Spiegel-Bestseller Begleiten statt Verbieten als Familie kompetent und sicher in die digitale Welt geschrieben. Herzlich willkommen, liebe Leonie und liebe Annika.
Dankeschön.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Die digitalen Medien bereiten Eltern heute viele Sorgen. Sie sehen, dass Smartphones und Konsolen eine geradezu magische Anziehungskraft auf Kinder haben und erleben immer wieder Diskussionen, wenn es denn um die Nutzungsdauer geht. Schon Zweijährige verlangen vehement noch eine Folge und reagieren dann auf unser Nein, nicht selten mit einem Wutanfall. 10-jährige Teenager versinken nicht selten wirklich lange in den Feeds von Instagram und TikTok und auch ältere Teenager spielen stundenlang Konsolenspiele. Aber wovor genau haben Eltern denn heute Angst?
Da tatsächlich hast du ja gerade schon was gesagt zum Thema Medienzeit. Das ist tatsächlich auch immer die häufigste Frage, die uns gestellt wird. Wie viel Medienzeit ist eigentlich okay? Und das ist irgendwie so eine Diskussion, die führen wir gar nicht so gerne, weil da so ein bisschen hinten rüberfällt, was eigentlich wichtig ist. Und das ist halt, wie nutzen Kinder ihre Medienzeit? Also einfach gesagt, eine Stunde TikTok zu scrollen ist jetzt nicht so cool, wie eine Stunde zum Beispiel einen eigenen Podcast mit einer App zu erstellen. Also das sind so die, ist so mit einer der größten Sorgen der Eltern. Wie viel ist okay und wie viel ist zu viel?
Ja, und ich glaube, es ist ganz oft, wir schreiben das im Buch ja auch so ein bisschen diffus. Man hat irgendwie so ein komisches Gefühl. Man sagt dann irgendwie, jetzt mach mal aus, sonst kriegst du viereckige Augen. Und das umschreibt das irgendwie ganz schön, finde ich, weil viereckige Augen gibt's nicht. Aber irgendwie haben wir so ein ungutes Gefühl. Und ich glaube, dass es helfen kann, wenn wir das so ein bisschen versuchen aufzudröseln. Was ist denn jetzt unsere Angst? Und ganz viele Eltern haben eben Angst, es ist zu viel. Und zu viel im Sinne auch von, ist das jetzt schon eine Sucht? Ist das jetzt schon pathologisch? Ich glaube, das ist auch eine ganz große Frage für ganz, ganz viele Eltern. Ne? Ist das jetzt schon in einem Bereich, der einfach auch echt nicht mehr gesund ist? Oder gesund auch im Sinne von, gibt es jetzt zu wenig Bewegung? Oder ist mein Kind jetzt ganz einsam? Und ich glaube, all diese Faktoren spielen in diesem diffusen Angstkomplex eine Rolle. So.
Mm. Ja, das denke ich auch. Jetzt ist klar, es ist wichtig, dass Kinder Medienkompetenz erwerben. Was können wir als Eltern denn zu Hause tun, um unsere Kinder dabei zu unterstützen und sie halt an die Welt der digitalen Medien heranzuführen?
Also aktuell ist es ja so, dass wir die Situation haben, dass digitale Medien eigentlich nur für Konsum genutzt werden. Also dass die Kreation total hinten rüberfällt. Und das bedeutet, wenn ich ein Tablet habe oder ein Smartphone, dass ich was gucken kann, dass ich bei YouTube was mache, dass ich irgendwie ein Spiel zocke. Und das ist so ein bisschen schade, weil natürlich digitale Geräte auch wunderbare Werkzeuge sind. Und das können wir quasi unseren Kindern auch vermitteln. Also auch schon, wenn die noch relativ klein sind, Vorschulalter. Wir können in den Wald gehen, spazieren gehen und eine App mitnehmen, die Pflanzen und Bäume bestimmt. Wir können Videos machen, mit unseren Kindern gemeinsam schneiden. Es gibt eine App, die heißt Audio Adventure, die ist extra für Kinder. Da können Kinder schon eigene Podcasts oder Hörspiele erstellen. Also wir können quasi das so ein bisschen mit begleiten, dass unsere Kids nicht nur die Geräte mit Konsum verbinden, sondern auch mit Kreation. Und das ist schon so mal so ein wichtiger Schritt, spielerisch in Medienkompetenz einzusteigen. Und wenn sie dann schon ein bisschen älter sind und tatsächlich vielleicht auch sogar autark die Geräte nutzen, dass wir ihnen auch mitgeben, dass sie hinterfragen anstatt hinnehmen. Also ganz, ganz wichtige Kompetenz, gerade in Zeiten von KI und auch Fake News, es reicht auch die WhatsApp-Nutzung, dass wenn Kinder Inhalte zugeschickt bekommen, dass wir ihnen sagen, nicht alles glauben, Quellen prüfen, Dinge hinterfragen, nicht einfach so weiterleiten. Also das ist ganz, ganz wichtig.
Jetzt findet ja ein großer Teil der Kommunikation mittlerweile online statt. Du hast ja schon gesagt, WhatsApp und so weiter. Gibt es denn so Grundregeln, die wir unseren Kindern dafür nahebringen sollten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das mit meiner Tochter gerade gemacht in den Weihnachtsferien. Die ist nämlich jetzt nach Weihnachten mit ihrem Smartphone gestartet. Und das ist ja dann spätestens der Moment, wo wir anfangen, darüber zu sprechen. Also sie kann damit noch nicht so viel machen, aber zum Beispiel kann sie jetzt mit ihren Freundinnen bei WhatsApp schreiben. Und da haben wir uns dann auch hingesetzt und ja, so ein paar Sachen besprochen. Das finde ich einfach auch super wichtig. Das sehe ich auch in der Schule. Wenn die Kinder einfach so auf diese Messenger losgelassen werden, dann kommt das ganz oft zu ganz vielen Problemen. Ja. Und ja, was haben wir besprochen? Wir haben erstmal darüber gesprochen, was darfst du von dir teilen? Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ne? Welche Fotos machst du von dir? Was lädst du da hoch? Was teilst du von dir selber? Das ist natürlich auch über WhatsApp hinaus. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Online-Chat bin oder so, finde ich es einfach super wichtig, auch wenn die Kinder schon spielen. Das ist ja auch oft in der Grundschule schon der Fall und diese Online-Chats sind. Was gibst du von dir preis? Du darfst auf gar keinen Fall deine persönlichen Daten, ne, preisgeben, wo du wohnst, wo du zur Schule gehst. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz unbedingt mit Kindern besprechen. Das finde ich auch fast mit das Wichtigste. Aber auch, was darfst du von anderen teilen? Ne? Du darfst eben nicht einfach andere fotografieren. Und sobald sie ein Smartphone in der Hand haben, haben sie ja auch eine Kamera immer mit dabei. Und das auch sehe ich in der Schule einfach ein Riesenthema. Wie darf ich andere fotografieren? Man kann ja auch heute eine Menge mit den Fotos machen und sie verändern. Was darfst du von anderen teilen? Das Recht am eigenen Bild würde ich immer mit Kindern besprechen, sobald sie diese Dauerkamera mit dabei haben. Und auch, was sollte ich vielleicht grundsätzlich nicht weiter teilen? Also gerade in diesen WhatsApp-Chats sind ja auch häufig Sachen, die da geteilt werden, die rassistisch sind, die beleidigend sind, die gewaltverherrlichend sind. Und dass man sowas, wenn man sowas schon bekommt, wenigstens nicht weiterleitet, wenigstens nicht weiterteilt und dann möglichst auch mit einem Erwachsenen darüber spricht. Chats mit Fremden vermeidet. Und ganz wichtig finde ich immer auch, dass wir darüber sprechen, dass wir uns an so eine gewisse Netiquette halten, dass wir nicht beleidigen. Und Hate Speech ist ein Thema, dass das alles in so eine Online-Kommunikation eigentlich nicht gehört, auch wenn das natürlich trotzdem Realität ist. So.
Das stimmt. Ihr sagt, dass Kinder nicht nur Medienkompetenz erwerben müssen, sondern auch Gerätekompetenz. Was genau meint ihr damit?
Also ich erlebe das in der Schule immer, dass Gerätekompetenz eigentlich nicht so ganz unser Problem ist. Was wir so ein bisschen meinen, ist, dass Gerätekompetenz und Medienkompetenz häufig so ein bisschen verwechselt wird. Also dass, wenn man so den Eindruck hat, die können mit den Dingern ja irgendwie ganz gut umgehen, die können die bedienen, dann ist das auch schon Medienkompetenz. Und das ist einfach ein Trugschluss, finde ich. Ne? Also dass man sagt, okay, wenn sie das bedienen können, dann sind die super medienkompetent. Eigentlich ist das ja nur der allererste Schritt in Richtung Medienkompetenz. Kompetenz, dass ich überhaupt erstmal weiß, wie ich das Gerät bediene. Das können eigentlich auch alle Kinder und Jugendlichen schon sehr intuitiv und sehr schnell. Die Geräte sind ja mittlerweile auch so, dass das alles intuitiv geht. Aber dann fängt eigentlich erst die Medienkompetenz an. Wenn ich jetzt weiß, wie ich eine Suchmaschine aufrufe, wie bewerte ich denn die Ergebnisse, die ich da bekomme oder die ganzen Inhalte, die mir da dann entgegenflattern, dass ich die richtig einordnen kann, dass ich die hinterfragen kann, da geht ja Medienkompetenz dann eigentlich erst los. Also ich würde sagen, Gerätekompetenz ist der erste Schritt und dann muss es aber unbedingt weitergehen. Mhm. So.
Okay, verstehe.
Okay, du hast ja gesagt, Kinder nutzen das Internet wirklich sehr gern für Recherchezwecke. Was kann ich denn als Elternteil tun, damit ihre Suche sicher ist?
Also auf jeden Fall Kindersuchmaschinen anbieten. Ich würde sagen, fragfin.de ist da eine gute Adresse. Das gibt es auch als App. Also das kann man auch an den Geräten der Kinder installieren. Die sind sehr sicher. Es ist natürlich aber auch so, dass wenn die Kinder ein bisschen größer werden, so Teenageralter, dann ja, ist so eine Kindersuchmaschine eben nicht mehr ganz so geeignet, weil sie eben halt auch dann nicht die Ergebnisse liefert, die man bräuchte, zum Beispiel für ein Referat in der Schule oder so. Mhm. Und da würden wir sagen, also Google erstmal nicht. Bei Google ist es einfach so, dass ich viel zu schnell als Kind, als Jugendlicher mit pornografischen Inhalten auf die stoßen kann. Da muss ich noch nicht mal nach Pornos suchen. Das kann auch sein, weil mein Kind zum Beispiel sich über den eigenen Körper informieren möchte und ein, zwei Klicks und schon hat man bei Videos oder bei Fotos hat man Porno-Inhalte. Welche Suchmaschine ganz gut ist, finde ich Ecosia. Die pflanzen nicht nur Bäume, sondern tatsächlich habe ich da in mehrfachen Stichproben immer wieder geguckt, was spuckt die Suchmaschine so aus, wenn ich so Dinge google und da habe ich auch noch nie pornografische Inhalte gefunden. Deswegen würde ich sagen, so mit FragFin einstarten bis einschließlich Grundschulalter und wenn die Kinder dann auf der weiterführenden Schule sind und mehr Infos brauchen, auf Ecosia umswitchen. Man kann aber auch noch zusätzlich für alle Geräte, also auch für Computer, wirklich alle Geräte, ein Schutzprogramm installieren. Da gibt es ein kostenloses, das Stiftung Warentest mit sehr gut bewertet hat, das heißt useproc.de, also Jugendschutzprogramm. Und das kann man tatsächlich über alle Geräte hinweg installieren. Und das ist sozusagen auch nochmal ein zusätzlicher Schutz.
Okay, das hört sich ja ganz gut an. Jetzt haben wir schon vorhin über TikTok und YouTube gesprochen. Da gibt es ja die Influencer. Kinder sind, finde ich, besonders empfänglich für Empfehlungen von den InfluencerInnen, die sie gut finden. Wie gehen wir jetzt denn damit um, wenn unser Kind unbedingt jetzt ein teuer beworbenes Produkt haben will? Also ich weiß, dass häufig Getränke oder keine Ahnung,
ja, Schminke und so.
Tassen oder ich weiß nicht. Also jedenfalls sind die immer teuer und wenn das Kind das haben will, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht oder was mache ich denn?
Ja, also eigentlich ist das ja gar nicht so ein neues Problem. Also ich weiß, das gab es jetzt in meiner Jugend auch schon. Ne? Dann wollten alle die 501 haben oder die Doc Martens oder so. Aber es ist natürlich so, dass das wie so vieles durch Digitalität nochmal so eine andere Intensität und Dynamik kriegt. Ne? Wenn das so intensiv so ein InfluencerInnen-Marketing ist.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt
die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Ich habe ja im Moment ein Kind, das ab und zu mit sowas kommt. Und ja, unser Motto ist immer, das vernünftig zusammen zu besprechen. Warum willst du das haben? Kannst du das wirklich gebrauchen? Gerade wenn es so was ist, was in meinen Augen tatsächlich ziemlich teuer ist. Also du hast gerade schon angesprochen, bei Mädchen sind das, glaube ich, heute irgendwie Schminkprodukte häufiger oder bei Jungs sind das diese ganzen Protein-Geschichten sehr häufig. Ich will dieses Pulver haben oder dieses jenes. Dass wir dann zusammen gucken, brauchst du das wirklich und ist dieser Preis vielleicht gerechtfertigt? Können wir vielleicht ein paar Produktbewertungen gucken und darüber einfach sprechen? Und wenn dann das Kind auch mal Taschengeld für sowas ausgeben will, dann soll es das machen und dann vielleicht auch seine Erfahrungen machen, finde ich. Mhm. Ich finde aber so eine andere Art des Influencings noch viel, viel wichtiger gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ich würde es so Gedanken-Influencing nennen. Das finde ich noch ein viel, viel größeres Problem tatsächlich gerade. Also wenn ich so jenseits dieser Konsumgeschichte gucke, dann gibt es ja unglaublich viele Inhalte, die man insbesondere auf Social Media konsumieren kann. Ne? Mhm. Also das, wir haben ja gerade schon gesagt, also es ist diese Fitness-Bubble, die dann ein gewisses Körperbild auch propagiert oder dein Zimmer soll so oder so aussehen, man kommt unter unglaublich viel Druck. Man wird natürlich auch mit ganz viel rechtsextremen, rassistischen Inhalten konfrontiert. Und da finde ich, das merke ich auch so im Gespräch mit meinen SchülerInnen, passiert unglaublich viel in den Köpfen von Kindern und Jugendlichen. Die lassen sich da unglaublich schnell von ansprechen, von so kurzen TikTok-Videos, die sehr, sehr verkürzt und teilweise auch populistisch Dinge so an Kinder und Jugendliche herantragen. Und das finde ich tatsächlich noch viel, viel schwieriger als diese ganze Konsumgeschichte. So über so ein einzelnes Produkt können wir dann sprechen. Und wenn es das dann mal kauft und merkt, war nichts, dann hat es eine Erfahrung gemacht. So. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, würde ich sagen, vor ein paar Jahren war das dieser Andrew Tate. So ein Influencer, der insbesondere bei den Jungs total gut angekommen ist. Also ich erinnere mich an wirklich harte Diskussionen mit meinen Oberstufenkursen über diesen Mann, der wirklich so eine sehr toxische Männlichkeit vertreten hat, gesagt hat, Depressionen gibt es nicht, ist alles Mindset. Und so. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich, was da alles so in den Köpfen von Kindern und Jugendlichen landet und wie das sie beeinflusst. Das finde ich tatsächlich noch viel, viel schwieriger. Und da hilft, glaube ich, tatsächlich auch nur ganz, ganz viel mit ihnen drüber zu sprechen. Und da sind wir wieder bei diesem, wie kann ich das einordnen, was ich da sehe? So.
Mhm. Ja. Total.
Bei den kleineren Kindern habe ich ja den Vorteil, dass ich zumindest noch Einfluss nehmen kann, was die konsumieren, zumindest in einem deutlich höheren Maße als jetzt bei den Jugendlichen. Und gerade die kleinen Kinder beschäftigen sich ja total gerne mit Apps. Ne? Wie finde ich denn heraus, ob eine App überhaupt kindgerecht ist?
Also ich sag mal so, die meist runtergeladenen im App Store, die sind es nicht. Das sind dann meistens die kostenlosen, wie, weiß ich nicht, Candy Crush und sowas. Das sind alles keine guten Kinder-Apps. App Stores können aber trotzdem erstmal ein guter Richtwert sein, wenn ich mir die Rezensionen anschaue und dann gucke, okay, was schreiben denn so die Leute, was passiert denn in der App? Das ist so Step 1, da einfach mal gucken. Das zweite ist, dass man guckt, gibt es In-App-Käufe, ja oder nein? Also eine gute Kinder-App hat keine In-App-Käufe heißt, die Kinder werden auch nicht permanent mit Kaufanreizen oder auch wirklichen Kaufdruck animiert, Geld auszugeben. Eine gute Kinder-App hat auch keine Werbung. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil die Werbung eben in den Apps ja häufig überhaupt gar nicht altersgerecht ist. Also es kann sein, ich habe eine App mit einer Altersfreigabe ab 4 Jahre, aber da wird irgendein Spiel für ab 16, ab 18 drin beworben, ja, und die Kinder müssen ja, dann tatsächlich eine Minute lang, also 60 Sekunden die Werbung gucken, um überhaupt weiter im Spiel zu kommen. Geht gar nicht. Mhm. Deswegen keine Werbung, auch ganz wichtig, und dann vielleicht wirklich gucken, okay, welche Apps sind wirklich sinnvoll? Das sind zum Beispiel die Apps der Öffentlich-Rechtlichen für die kleineren Kinder, also die Maus, Elefant, ZDF-TV, Kikaninchen, so die Liga. Es gibt aber auch wirklich tolle Anbieter, die Kinder-Apps machen, wie Fietje zum Beispiel, die machen tolle Kinder-Apps, oder auch Fox & Sheep, das ist ein Startup aus Berlin, machen auch super Kinder-Apps, wo eben die Daten sicher sind, wo nichts gespeichert wird, keine Werbung drin, ohne WLAN bespielbar. Also da haben wir schon eine gute Auswahl. Die öffentlich-rechtlichen Apps, die sind tatsächlich auch kostenlos. Bei den privaten Anbietern, da kosten die immer so 2, 3, 4 Euro, finde ich aber tatsächlich dann gut investiertes Geld, wenn ich halt weiß, okay, dafür, dass ich bezahle, die paar Euros, sieht mein Kind keine Werbung, werden die Daten nicht gespeichert, das muss ich auch nicht mit einem sozialen Netzwerk anmelden, sondern hat einfach nur einen reinen Spielspaß.
Okay, ja, das stimmt. Ihr hattet das vorhin schon angesprochen, dass ihr von Eltern ganz, ganz oft zur Medienzeit angesprochen werdet. Es gibt Eltern, die das Thema Medienzeit eher locker sehen. In vielen anderen Familien gibt es aber da wirklich strikte Regeln, also halbe Stunde am Tag, eine Stunde am Tag. Gibt es, also welche Empfehlungen haltet ihr denn für sinnvoll?
Ja, da gibt es ja mehrere, die auch teilweise voneinander abweichen. Und das zeigt ja auch schon so ein bisschen, wenn selbst die einzelnen Institutionen sich nicht ganz einig sind, kann man da vielleicht so eine Richtschnur sich so rausziehen. Aber es gibt halt nicht diese eine Medienzeitempfehlung, die dann für alle, wenn sie alle so umsetzen, so dass dann ist alles gut und so. Dass man wünscht sich das als Eltern immer, ne? So ein Patentrezept, so wenn du das so und so und so machst, dann machst du alles richtig und dann kann auch nichts schief gehen. Das gibt es einfach bei diesem Thema nicht. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema, das will ich vorweg auch sagen. Also wenn wir manchmal in der Schule über sowas sprechen und wir uns dann unsere Bildschirmzeiten mal angucken, dann ist das teilweise natürlich schon erschreckend, wenn ich sehe, dass SchülerInnen tägliche Bildschirmzeiten von 10 bis 11 Stunden haben. Und das haben sie, ne? Also das gibt es, und das gibt es auch nicht ganz so selten. Und das ist natürlich so ein Punkt, an dem man wirklich anfangen muss nachzudenken. Also vor allen Dingen finde ich, weil das ja eigentlich die gesamte Wachzeit fast ist. Oder so, dann muss ja quasi nach der Schule und vielleicht auch in der Schule das Handy schon angehen. Und ich muss auch sehr lange wach sein und eigentlich die ganze Zeit vor dem Gerät irgendwie verbringen, um überhaupt auf diese Bildschirmzeiten zu kommen. Und dann wird es schon problematisch, finde ich, weil dann einfach keine anderen Erfahrungsräume mehr da sind. Und bestimmte Erfahrungen kann ich im digitalen Raum einfach nicht machen. Das hattet ihr in einem eurer letzten Podcasts ja auch, ne? Für bestimmte Erfahrungen brauche ich schon, die muss ich schon analog machen. Und da wird es schwierig. Allerdings finde ich grundsätzlich, dass diese Medienzeitdiskussion ein klein wenig wegführt von der Diskussion, wie wir sie eigentlich führen müssen. Wir haben das jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Wir können nicht nur auf die Zeit gucken. Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken, und 11 Stunden sind zu viel, sind aber auch für uns Erwachsene zu viel. Sondern müssen vor allen Dingen auch gucken, was machen unsere Kinder? Ist das Konsum oder Produktion? Und was konsumieren sie da? Also ich finde immer, ne, wenn ein 9-Jähriger eine Stunde Paw Patrol guckt, ist das in Ordnung. Eine Stunde Squid Game ist Mist. Ja. Ja. Und da kann ich eben nicht nur sagen, ja, aber hat ja nur eine Stunde Medienzeit gehabt, dann ist ja alles tutti. Also wir müssen das so ein bisschen differenzierter angucken, dass wir schon auch gucken, dass sich das im gewissen Rahmen hält. Ich persönlich bin nicht so ein Fan, das auf die halbe Stunde runterzubrechen. Meine Tochter hat im Moment, glaube ich, relativ viel Bildschirmzeit. Die macht nämlich gerade diese Loom-Bänder, also aus diesen Gummibändern macht die irgendwie exzessiv stundenlang diese Armbänder und hat dabei YouTube laufen und guckt sich das an, wie das funktioniert und macht das. Und da fände ich das bescheuert, jetzt zu sagen, deine halbe Stunde ist rum oder deine Stunde ist rum, wir machen das jetzt aus. Das würde für mich keinen Sinn ergeben, weil die total im Flow ist und ja analog kreativ tätig ist. Das heißt, immer so ein bisschen gucken. Und Und ganz spannend finde ich auch, dass es das gar nicht in allen Ländern so gibt. Also das, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was die Engländer so machen. Und da gibt es zum Beispiel die Hochschule für Pädiatrie und Kinderheilkunde hat zum Beispiel da eine Empfehlung rausgegeben, zu sagen, es gibt keine Zeitempfehlung, es gibt keine allgemeinen Zeitempfehlungen für Kinder und Jugendliche. Das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Das hängt davon ab, was das Kind macht. Aber sie empfehlen dringend die gemeinsame Reflexion mit den Kindern darüber, was sie da machen. Und das finde ich eigentlich ganz schön und das kommt mir in der deutschen Diskussion häufig zu kurz, weil wir immer nur über diese Zeit reden und nicht so darüber, mit den Kindern gemeinsam zu gucken und zu sprechen, was machst du da und was macht vielleicht auch wie lange Sinn. So.
Ja, es ist halt bequemer, ne? zu sagen, ich habe die Regel, eine halbe Stunde, eine Stunde und dann kann ich mich daran halten. Die inhaltliche Auseinandersetzung ist ja immer ein bisschen schwieriger, aber es muss uns natürlich bewusst sein, es lauern Gefahren. Es gibt Risiken in der digitalen Welt. Man hört ja zum Beispiel immer wieder von TikTok-Challenges, die durchaus auch lebensgefährlich sein können. Ne? Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder Trends, die durchaus positiv sind. Ich erinnere mich noch an die Bottle-Flip-Challenge, das ist schon ein paar Jahre her. Aber da waren wirklich tausende Kinder, teilweise stundenlang und auch in Gruppen und draußen unterwegs und versuchten, eine teilweise mit Wasser befüllte Plastikflasche so zu werfen, dass sie aufrecht zum Stehen kommt. Das war ja eigentlich etwas, was bei unseren Kindern dazu geführt hat, dass sie Geduld aufgewendet haben, dass sie ihre Koordination geschult haben, dass sie Durchhaltevermögen aufbringen mussten. Wie lernt denn unser Kind jetzt die guten und die schlechten Herausforderungen zu unterscheiden?
Naja, eigentlich auch durch so ein Stichwort Mitdenken. Also es gibt ja diese, wie du schon eben gesagt hast, die tödliche Challenge, das ist die Blackout-Challenge, die ja auch schon an Grundschulen hier gemacht wurde. Also da geht es eben darum, jemandem die Luft zu nehmen mit einem Gegenstand oder mit den Händen, weil man dann angeblich ein Hochgefühl erlebt. Das ist tatsächlich hier in NRW auch in einigen Schulen schon passiert. Und da finde ich auch so ein bisschen, dass man mit den Kindern natürlich darüber sprechen muss, über diese Challenges, aber dem Kind auch sagt, denk so ein bisschen mit, wenn du auch siehst, das machen andere auf dem Schulhof oder wenn das jemand vorschlägt. Denk dran, dass es einfach lebensgefährlich sein kann. Das erfordert aber eben, dass wir Eltern eben wissen, welche Challenges eben da gerade unterwegs sind. Also ob jetzt gute oder schlechte, ich muss es ja irgendwie als Mutter oder Vater erfahren, dass es überhaupt die Challenge gibt. Und dann kann ich ja erst auch mit meinem Kind in den Dialog gehen. Und deshalb empfehle ich, wenn quasi zum Beispiel Kinder TikTok nutzen oder auch YouTube und YouTube Shorts gucken, dass ich mir als Eltern eben diese Apps auch hole. Also wenn mein Kind TikTok nutzen darf, dann brauche ich auch TikTok. Ja, damit ich eben ein Gespür für diese Plattform bekomme. Und auch Lehrkräfte sollten sich TikTok angucken. Ja, das heißt nicht, dass man da Dauernutzer werden soll, aber es geht darum, dass wir verstehen, was passiert auf den Plattformen, auf denen unsere Kinder unterwegs sind. Und nur dann können wir unsere Kinder auch aufklären. Das heißt natürlich nicht, dass wir denselben Feed haben, den unsere Kinder haben. Also unseren Kindern wird wahrscheinlich was ganz anderes eingespielt. Ja. Aber wir haben einen Kommunikationsanlass. Wir können abends drüber sprechen, sagen, was hast du heute bei TikTok gesehen? Also oder was hast du im Spiel erlebt? Also wir müssen das Thema Digitalität viel mehr an den Familientisch holen. Annika hat eben schon gesagt, Reflexion. Ich sage nochmal, Dialog, Austausch, Fragen stellen. Also dass wir nicht immer nur so, wie war es in der Schule? Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Sondern wirklich auch fragen, was unsere Kids digital erleben, uns mit den Apps unserer Kinder auseinandersetzen, die leider auch nutzen, aber nur so kann es eben gelingen und nur so können wir halt auch ein Gespräch auf Augenhöhe führen. Wenn jetzt mein Kind sagt so, Mama, du hast ja eh keine Ahnung, du hast ja gar kein TikTok, so, dann hat das Kind recht. auch wenn wir von TikTok nicht wirklich viel halten und mittlerweile der Meinung sind, es ist mehr Fluch als Segen. Wir hatten auch mal einen Standpunkt, da haben wir gesagt, es ist Fluch und Segen. Da sind wir leider drüber hinweg. Aber wenn Kinder das nutzen, dann müssen es die Eltern auch nutzen.
Genau, also ich zum Beispiel habe TikTok, aber ich nutze auch gerne TikTok. Ich finde es wirklich lustig, nicht. Aber mein Feed, also der Algorithmus, der ist ja auf dich selbst angepasst. Das heißt, mein Feed sieht komplett anders aus als das meines ältesten Kindes. Ja. Insofern, also ich nutze das auch für meine SchülerInnen, aber auch deren Feed sieht komplett anders aus als meine.
Wie sieht es denn jetzt mit anderen sozialen Medien aus? Welche Gefahren sollten sich denn unsere Kinder zum Beispiel bei WhatsApp oder bei Instagram oder auch bei Snapchat, welche sollten sie kennen? Und wie sprechen wir mit unseren Kindern darüber?
Ja, ich finde, ein ganz gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast. Also selbst wenn wir die gleiche App nutzen wie unsere Kinder, ist die Nutzung trotzdem nicht gleich. Mhm. Und ich finde, das geht bei WhatsApp schon los. So wie wir Erwachsene WhatsApp nutzen, nutzen Kinder das ja nicht. Und die kriegen da auch ganz andere Sachen reingespült über den Algorithmus jetzt bei Insta oder über die Chats bei WhatsApp. Und das finde ich einfach nochmal für uns Erwachsene total wichtig, uns das klar zu machen. Das erlebe ich halt im Gespräch mit Eltern auch oft, dass sie dann sagen, ja, aber bei Instagram sehe ich ja nur Airfryer-Rezepte oder Gartendeko. Und das ist ja gar nicht schlimm. Genau. Das muss man sich, glaube ich, erstmal selber klar machen. Nur weil das bei mir gut läuft, kann das bei meinem Kind ganz anders laufen. Mhm. Und wenn ich das jetzt ein bisschen aufdrösel, würde ich bei WhatsApp mit Kindern immer auch über Kettenbriefe und solche Sachen sprechen. Ganz unbedingt auch über diese Kanäle, die jetzt neu sind. Also man kann ja jetzt ganz viele WhatsApp-Kanäle abonnieren und da gibt es meines Erachtens nach, ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert, keine kindgerechten Kanäle. Als ich dann auch sage, bitte abonniere da nichts, weil da kann ich überhaupt nicht mehr kontrollieren, was dir da reingespült wird, dass da irgendwelche YouTuber auch für Kaufanreize und Werbung drüber machen und so. Also über Werbung müssen wir sprechen, darüber, was du siehst. Ich habe ja gerade schon gesagt, Bildrechte, keine persönlichen Informationen teilen, das sind ja so Grundregeln, die für alle Plattformen, glaube ich, wichtig ist. Was mache ich, wenn mir Fremde schreiben? Wie gehe ich damit um? Und ja, bei Snapchat finde ich immer, da bin ich auch nicht so ein Riesenfreund. Ich habe jetzt mit Schülerinnen und Schülern neulich mal zusammengesessen und sie haben mir ihr Snapchat nochmal gezeigt, wie sie das nutzen. Weil, wie gesagt, das wäre doch mal anders, als wenn ich mir das einfach runterlade und mir das angucke. Da gibt es einfach Apps, die es natürlich darauf anlegen, dass die Kinder möglichst viel Zeit da verbringen. Also die so einen ganz hohen Klebefaktor, sagt man ja, haben. Und Snapchat ist da richtig schlimm, finde ich. Also da gibt es so richtig, da muss man diese Flammen aufrechterhalten und wenn man nicht oft genug schreibt, dann gehen die Flammen zurück und dann ist die Freundschaft, also es läuft ja dann auch so echt so ein emotionales Marketing da ab. Ne? Dann ist deine Freundschaft nicht mehr so viel wert, wenn deine Flamme nicht mehr so hoch ist. Und das finde ich tatsächlich ganz, ganz schwierig, diese Mechanismen, die es da so gibt. Darüber würde ich mit Kindern immer sprechen. Am liebsten ist mir bei sowas aber, wenn sie das so spät wie möglich und am besten gar nicht nutzen. Also gerade bei Snapchat bin ich mir bewusst, bei meinem Sohn ist das nicht so ein Problem. Ich glaube, unter Jungs ist das tendenziell eher nicht so ein Thema, aber die Mädels nutzen das schon echt viel und viel soziale Strukturen laufen darüber ab und dann wird es wahrscheinlich irgendwann kommen, dass man sagt, ich bin irgendwie ausgeschlossen und ich möchte es haben. Dann hilft nur das Gespräch, aber da würde ich mir tatsächlich auch wünschen, wenn da die Gesetze mal anders wären, dass bestimmte Dinge einfach auch nicht erlauben sind in Apps, die von Kindern und Jugendlichen gerne genutzt werden. So. Das hilft uns jetzt erstmal nichts, aber finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, absolut, dass da eigentlich was passieren müsste. So.
Was mir jetzt noch eingefallen ist, was meine SchülerInnen, die Älteren, jetzt ganz viel nutzen, sind Chatbots. Das finde ich auch spannend. Ja. Das sind so Apps, wo man halt so tut, als, keine Ahnung, das ist meine beste Freundin oder so, ja, und das ist aber eigentlich ein Chatbot und man schreibt mit der oder dem und der Chatbot antwortet wie ein richtiger Mensch. Und ich weiß, dass im Unterricht meines ältesten Kindes wurde darüber gesprochen und da gibt es eben auch tatsächlich emotionale Abhängigkeiten entstehen. Also das wird dann wirklich eine echte Freundschaft von dem menschlichen Kind her zu diesem Chatbot. Und da, ich glaube, das ist was Neues, wo sich LehrerInnen und auch Eltern nochmal drüber informieren sollten.
Ja, auf jeden Fall.
Dass das jetzt gerade neu ist.
Ja, Character AI ist da, glaube ich, im Moment gerade so total in. Das nutzen meine SchülerInnen auch total viel und erzählen dieser Person dann auch ganz viel. Ja. Und gerade bei Snapchat gibt es ja auch die integrierte AI mittlerweile. Das halte ich auch für problematisch. So, weil dann auch einem Computer relativ viel erzählt wird zum Teil und der eben nicht adäquat reagieren kann, gerade wenn ich dem Probleme erzähle oder so.
Ja.
Na, da muss man nur einen Chatbot finden, der ein Therapeut, der angelegt ist wie ein Therapeut, ja. Und dann ist alles gut.
Das wäre doch mal eine Idee. In diesem Zusammenhang ist es ja auch ganz wichtig, Kinder für Cybermobbing und Cybergrooming zu sensibilisieren. Ne? Also wie begleiten wir denn diese Themen?
Ja, also auch da ist Prävention eigentlich der Schlüssel. Also das Thema Cybermobbing, das sehe ich eigentlich im Kontext Schule, weil wir da alle Kinder erreichen gleichermaßen. Es gibt auch eine Unterrichtseinheit von clicksafe.de und ich meine, Annika empfiehlt auch gerne die von internetabc.de. Die dauern 45 Minuten, da geht es dann quasi um, ja, wie verhalten wir uns im Klassenchat, wie gehen wir miteinander um, was ist ein No-Go? Da glaube ich, ist es ja maximaler Schutz, wenn ganz viele Kinder quasi gemeinsam Regeln erarbeiten. Das Thema Cybergrooming ist was, das gehört vielleicht auch mehr noch in die Familie. Ich habe das bei meinen Kindern so gemacht, dass ich wirklich tatsächlich aufkläre, was sind die Mechanismen von Cybergrooming. Also, dass es Menschen gibt, die einen anschreiben, dass es Menschen gibt, gegen die man vielleicht auch mal online zockt, die man dann vielleicht auch wieder trifft beim Zocken. Ja, also es gibt ja solche Spiele, wo man sich quasi online verabredet, aber dass die dann trotzdem noch fremde Menschen sind. Und dass das nicht heißt, nur weil ich jetzt 2-3 Mal mit einer Person gechattet habe, dass die jetzt plötzlich, die ist ja nett und ich spiele ja mit der, aber das ist eben ganz, ganz schwierig, weil trotzdem es sein kann, dass sich diese Person als andere ausgibt. Also da wirklich Kinder aufklären, sagen, wenn du im Internet mit Fremden kommunizierst, also erstmal besser nicht und falls es doch sein muss, guck bitte genau, wie ist die Kommunikation, aber das kann ein 9- oder 10- oder 11-jähriges Kind überhaupt nicht. Da reden wir dann von 15-, 16-Jährigen. Wenn die online kommunizieren, die können eher einschätzen, okay, ist das jetzt gerade ein bisschen komisch, dann lösche ich vielleicht den Chat oder verlasse diesen Raum. Aber das die Jüngeren noch nicht. Und man denkt immer so, dass Cybergrooming zum Beispiel, also die sexuelle Anbahnung über ein Online-Tool, dass das eher so ein Thema ist, weil was bei sozialen Netzwerken passiert. Und das passiert auch tatsächlich massiv, zum Beispiel bei Snapchat. Das passiert auch bei Instagram. Aber häufig werden Kinder eben in Online-Games angegroomt, weil eben das viel einfacher ist, da schnell eine, ja, so eine Art Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und das müssen unsere Kinder einfach wissen. Mhm. Also idealerweise kein Kontakt zu Fremden im Internet und wenn der Kontakt komisch wird, sofort diesen Chatraum oder diesen Kontaktraum verlassen.
Okay. Jetzt haben wir ganz viel über soziale Medien und das Handy gesprochen. Es gibt aber auch Kinder, die sehr viel Zeit an der Spielkonsole verbringen. Die Eltern haben dann Angst wegen der fehlenden Bewegung, die dann zu Übergewicht führen kann. Oder sie fürchten, dass das Kind dann zu wenig soziale Kontakte durch das viele Spielen hat. Die Eltern haben Angst, dass sich das viele Spielen auf die schulischen Leistungen auswirken. Und ganz, ganz viel habe ich das Gefühl, dass Eltern Angst vor Sucht haben. Erstmal, warum sind denn Kinder so fasziniert vom Gaming? Und sind diese Gefahren, die Eltern sehen, tatsächlich real?
Jein, würde ich sagen. Also Gaming hat ja, also das zeigt ja auch die Gym-Studie immer und so, gerade bei den Jungs eine hohe Faszination, bei den Mädchen natürlich auch. Tendenziell ist das aber bei den Jungs noch ein größeres Thema. Ich kann es jetzt aus meiner persönlichen Evidenz hier auch, bestätigen. Ich habe auch einen 15-jährigen Sohn. Ne? Und ich habe ja auch gerade sein Headset auf. Also das ist schon auch hier ein großes Thema, dieser mit dem Game und das ist einfach ja die Riesenfaszination. Es gibt einfach, der spielt gerne irgendwie FIFA oder so und dann gibt es Competition und das macht irgendwie Spaß und da will ich was gewinnen und da kommt eine ganz, ganz große Faszination sehr, sehr schnell auf. Spannend finde ich aber immer, wie wir auch hier so gesamtgesellschaftlich über das Thema reden, weil das immer so negativ bewertet wird. Also wir haben ja auch ein extra Wort dafür. Ne? Wir sagen ja nicht, mein Kind spielt Computer, wir sagen, der zockt. oder so. Ne? Ist im Englischen auch so. Da sage ich nicht playing, sondern gaming. Das heißt, wir haben ein extra Wort dafür, was eher so negativ besetzt ist. Und das finde ich manchmal erstmal schade, weil da einfach ein Hobby, was denen sehr viel Spaß macht, automatisch so abgewertet wird. So, das ist schlecht, was du da machst und du bewegst dich nicht und dann bist du dick und dann hast du keine Freunde mehr und so. Und da würde ich erstmal einhaken wollen und sagen, das stimmt ja erstmal so nicht. Also auch ein Kind, das stundenlang Bücher liest, bewegt sich nicht. wird aber deutlich seltener mit diesem Vorwurf konfrontiert, dass es sich ja zu wenig bewegen würde. Also da haben wir irgendwie schon so einen Doppelstandard, finde ich, den ich nicht ganz fair finde, den ich manchmal auch ein bisschen adultistisch finde, wenn wir da so drauf gucken. Das ist einfach irgendwie schlecht. Ich will das irgendwie nicht. Dabei will ich nicht sagen, dass es keine Gefahren und keine Risiken gibt, aber tendenziell finde ich es schon sehr, sehr negativ, wie wir darüber sprechen, denn wir wissen auch, dass Computerspiele auch Problemlösekompetenzen, Koordinationskompetenzen trainieren. Also nur schlecht ist das auch alles nicht. Und was ich immer ganz wichtig finde, wenn ich das so mit früher vergleiche, also mein Bruder hatte auch schon so eine Spielkonsole, so ein Sega. Ja. Und da war das tatsächlich so, dass man alleine gespielt hat. Und das ist heutzutage total anders. Die spielen nicht alleine vorm Computer, die sind immer connected über irgendwelche Messenger, was natürlich auch wieder Gefahren, da haben wir auch schon drüber gesprochen, in sich birgt. Aber mein Sohn ist zum Beispiel immer zum Spielen verabredet. Die spielen immer zusammen, die besprechen Strategien und die sprechen sich ab und die sind über die Headsets verbunden oder über Discord und so und tauschen sich aus und so. Das ist nicht so eine einsame Aktivität, wie man immer meint. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich der Meinung bin, dass wir ein bisschen positiver an die Sache rangehen dürften, müssen wir natürlich die Gefahren auch so ein bisschen im Blick behalten. Und ich empfehle immer ganz gerne, wenn man sich da ein bisschen reinfuchsen möchte, es gibt von Jugendschutznetz ein Paper zu Dark Patterns, das mal so ein bisschen untersucht, welche Muster extra in Computerspiele eingebaut werden, um Kinder und Jugendliche zu binden. Ja, okay. So ähnlich, wie ich das gerade bei Snapchat gesagt habe, ne? Dass extra so Dark Patterns heißen die. Es ist gar nicht so negativ gemeint. Dark einfach im Sinne von verborgen. Das ist nicht ganz so offensichtlich. Und da gibt es eine Menge Faktoren in Spielen. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nennen soll, dann ist das dieses Lootbox-Prinzip, was eigentlich so ein Glücksspielprinzip ist. FIFA macht das ganz viel. Da kann ich irgendwelche Packs kaufen und weiß nicht, was da drin ist. Und dann kriege ich, dann ist das so ein Glücksspieleffekt. Ne? Also, und das ist eigentlich für Kinder und Jugendliche ja verboten. Aber so über die Hintertür kommt das dann doch rein. Es gibt übrigens Länder, Belgien und so, die haben das verboten. Deutschland hat es noch nicht geschafft. Auch da bin ich wieder der Meinung, da müssen wir viel mehr gesetzliche Grundlagen haben, dass solche Dark Patterns in Spielen für Kinder und Jugendliche einfach nicht erlaubt sind. Da gibt es eine Menge. Und da muss man natürlich auch sagen, es gibt natürlich offiziell auch die Computerspielsucht mittlerweile seit 2022. Also das muss man schon auch ernst nehmen, finde ich, dass es da zu einer Sucht kommen kann. Aber häufig wird auch hier die Diskussion so geführt, wenn das Kind ganz viel, ganz lange Zeit davor verbringt, dann ist es süchtig. Mhm. Und wenn man jetzt da mal in die Kriterien guckt im ICD-11, welche Kriterien müssen denn zusammenkommen, damit wir von der Sucht sprechen können, dann muss da schon eine Menge mehr passieren, damit wir wirklich von der Sucht sprechen, als einfach nur viel Zeit davor zu verbringen. Ne? Da müssen schon noch mehr Sachen dazukommen, weiß nicht, wirklich Vernachlässigung von Sozialkontakten oder der Körperhygiene von Schule und so. Und wenn da viel zusammenkommt, es gibt für Eltern, die unsicher sind, bei ClickSafe auch so eine Checkliste, die kann man sich angucken und dann kriegt man vielleicht eine Idee, ist es bei uns einfach nur sehr viel Zeit oder sind wir vielleicht schon in einem problematischen Bereich, sodass man auch da differenziert hingucken muss. Es gibt auch, kann ich auch noch empfehlen, ein Positionspapier, das heißt, du bist doch süchtig, von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendschutz. Das ist auch nur so 3 Seiten lang. Das finde ich ganz gelungen, um für sich einordnen zu können, wann fängt es denn an? Und besonders schön finde ich eben, dass da in diesem Papier auch immer betont wird, dass wir tendenziell einen zu pathologischen Blick darauf haben und dass wir, wenn wir darüber sprechen, wann fängt denn die Pathologie an, unbedingt auch Kinder und Jugendliche mal an dem Diskurs beteiligen sollten. Ja. Dass die mal aus ihrer Sicht was dazu sagen. Auch hier finde ich das häufig sehr, ja, letztlich adultistisch geführt, wie wir darüber sprechen und urteilen. So.
Ja, Da bin ich ganz bei dir. Ja. Wenn wir jetzt über die Gefahren im Netz sprechen, dann ist eins der Themen, was mich da am meisten bewegt, das Problem, dass Kinder schon sehr, sehr früh mit sexuellen Inhalten in Kontakt kommen. Also du hast gesagt, eine einfache Google-Suche reicht da aus, dass man plötzlich Bilder sieht oder Filmchen findet, die definitiv nicht kindgerecht sind. Können wir das denn irgendwie vermeiden und worüber sollten wir in dem Zusammenhang mit unseren Kindern unbedingt sprechen?
Also vermeiden können wir es leider heutzutage nicht mehr. Also ich kenne auch schon Grundschulkinder, die über WhatsApp teilweise schwere Pornografie zugeschickt bekommen haben. Es ist wirklich ein Riesenthema. Was wir aber tun können, ist natürlich, wir können Einfluss darauf nehmen, wie es unseren Kindern geht, wenn sie mit Pornografie in Berührung kommen. Und das bedeutet, dass wir unsere Kinder aufklären über Sexualität, über Geschlechtsverkehr, dass wir diese ganzen Themen, die in unserer Kindheit noch so als Tabuthemen quasi behandelt wurden, dass wir die wirklich ins Hier und Jetzt holen und unsere Kinder aufklären. Ich habe das gemacht bei meiner Tochter mit dem Buch von wegen Bienchen und Blümchen von dem Sexualpädagogen Carsten Müller. Das Buch ist einfach, das haben wir gelesen und das liegt seitdem im Kinderzimmer und da kann meine Tochter immer wieder reingucken, wenn sie eine Frage hat. Also, und wir reden dann natürlich auch ganz viel über die Themen. Und das ist sozusagen mein Weg, sie auf pornografische Inhalte vorzubereiten, sodass sie dann auch einordnen kann, falls sie, wenn sie solche Inhalte sehen sollte, dass sie versteht, das eine ist Dramaturgie, das eine folgt einem Drehbuch, so ist Sexualität nicht und das andere Sexualität ist eben so, wie du es aus deinem Buch kennst. Also da können wir, glaube ich, durch Aufklärung sehr, sehr, sehr viel vorarbeiten.
Okay. Jetzt lass uns mal abschließend noch darüber reden, welche Familienregeln wir Eltern für die digitalen Medien aufstellen sollten. Habt ihr da ein paar Anregungen?
Ich glaube, auch hier ist es tatsächlich wieder total individuell, was so zu jeder Familie passt. Ich glaube, Familien sind ja auch unterschiedlich digital. Also wenn ich jetzt selber auch viel digital unterwegs bin, ist so das Stichwort Vorbild, dann muss ich selber bei mir vielleicht auch erstmal gucken, was ich vorlebe, bevor ich meinem Kind sagen kann, tu das jetzt weg, tu das jetzt weg, tu das jetzt weg. Mhm. Also ich glaube, der Vorbildcharakter, der ist echt total wichtig, dass wir selber auch zeigen, wie wir vielleicht vernünftig damit umgehen. Und dann muss, glaube ich, jede Familie so für sich gucken, womit man sich gut fühlt. Das ist ja auch total unterschiedlich. Also ich kann zum Beispiel für mich sagen, das ist so mein persönliches, dass ich nicht so gerne so dogmatische Sachen mag. So wenn etwas jetzt, es gibt ja so medienfreie Tage und manche Familien machen das total gerne und finden das total schön. Ich finde das immer krampfig für mich zu sagen, so wir nutzen jetzt heute auf gar keinen Fall irgendein Medium und egal, was wir wissen wollen und egal, wenn wir schreiben wollen, das wird jetzt nicht angefasst. Da geht bei mir schon so alles zu. Ich mag es einfach nicht, was nicht heißen soll, dass das in anderen Familien nicht gut funktionieren kann. Mhm. Aber für mich ist halt auch, dann lese ich immer, als wir den medienfreien Tag hatten, haben wir endlich unsere Gesellschaftsspiele wieder rausgeholt. Und da denke ich immer, ja okay, also die holen wir trotzdem raus. Also dafür brauche ich keinen medienfreien Tag. Die sind bei uns trotzdem ständig auf dem Tisch, auch wenn wir Medien bei uns Teil des Alltags sind. Und da muss, glaube ich, echt jede Familie jetzt so ein bisschen selber gucken. Wichtig ist einfach, glaube ich, das ist vielleicht auch so ein kleines Fazit, dass wir einfach immer gucken, dass uns das nicht zu viel Interaktion, zu viel Gemeinsamkeit und zu viel Realität wegnimmt. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so eine ganz große Aufgabe von Eltern heutzutage, die Kinder. Das ist, müssen wir mehr machen als früher. Meine Mama sagt immer, früher gab es das nicht. Ne? Das sagt sie wirklich immer. Und in der Realität zu halten und zu sagen, so komm, aber jetzt mal raus und jetzt mal richtige Interaktion und so. Das muss man Kindern vielleicht heutzutage noch mehr zu animieren und reinholen und immer gucken, dass da eine gute Balance ist. Das ist, glaube ich, so wichtig.
Ja, das ist wirklich ein super Impuls. Ja, vielen lieben Dank an euch beide, liebe Leonie, liebe Annika, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns über dieses sehr komplexe und natürlich auch wirklich spannende Thema zu sprechen.
Sehr gerne.
Danke euch.
Wenn ihr noch mehr Anregungen für die Begleitung eurer Kinder oder Empfehlungen für altersgerechte Apps, Online-Magazine oder Podcasts haben wollt, dann schaut doch mal in das Buch der beiden. Es heißt Begleiten statt Verbieten. Und wir verlinken das natürlich wieder in den Shownotes und bei uns im Blog. Und ihr habt uns auch ein Exemplar mitgebracht, das wir total gern an euch verlosen. Schaut am besten gleich mal bei Instagram vorbei oder schreibt uns eine Mail mit dem Betreff Begleiten statt Verbieten an wunschkindblog@gmail.com, um im Lostopf zu sein. Und wir haben heute ganz, ganz viele Dinge erwähnt, Paper, Links und so weiter. Auch das packen wir euch in die Shownotes und in den Blog. Und wenn ihr euch noch mehr mit dem Thema digitale Medien beschäftigen wollt, dann könnt ihr quasi gleich im Anschluss dazu noch weitere Folgen in unserem Podcast hören. In den Folgen 3 bis 6, quasi aus den Frühzeiten, haben wir unter anderem mit der Medienexpertin Patricia Camerata ausführlich über die Ängste der Eltern, Aggressionen, die Impulskontrolle bei der Nutzung digitaler Medien und auch über Ballerspiele gesprochen. Wie man Klein- und Vorschulkinder an Medien heranführt, darum ging es in Folge 117, und in Folge 164 war Medienpädagogin Steffi Paten bei uns zu Gast, die mit uns über das erste eigene Smartphone für Kinder gesprochen hat. Auch diese Folgen findet ihr in den Shownotes und bei uns im Blog. Ja, so viel von uns für heute. Seid auch gerne nächste Woche wieder mit dabei. Wir freuen uns auf euch und sagen für heute erst einmal tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.